Hallo, ich bin Tim. Ja, ich weiß, bei mir tickt es. Aber zumindest tickt es bei mir noch ganz richtig. Dafür sorgt nämlich der kleine Apparat hier. Ein Kästchen, an dem ein Pendel hin und her schwingt, immer im gleichen Tempo. Wozu das gut ist, das bekommen wir gleich raus. Wobei, das ist jetzt schon ein bisschen stressig, oder? Viel zu schnell. Moment, das kann man hier auch langsamer einstellen. Ah, ja, besser. So, jetzt werden wir alle ganz entspannt, schön langsam und... Entschuldigung. Ja, vielleicht stelle ich das Kästchen doch auch erstmal aus. Heute tickt es nämlich nicht nur am Musiktag, heute lernen wir auch Ritter Köchel kennen. Ja, das ist so ein Name, den hat man schon mal irgendwie gehört. Aber wo nochmal? Ritter Köchel.
Vielleicht war es ja früher ein Ritter, der gerne Musik gehört hat.
Vielleicht war es auch ein Ritter, der selbst gerne Musik gemacht hat.
Vielleicht war es ein Minnesänger.
Vielleicht war es ja auch ein Mensch, der einfach Rittermusik gemacht hat oder so.
Wer war Ritter Köchel und was hat er mit Musik zu tun gehabt? Später werden wir es erfahren. So, jetzt gibt es aber erst einmal Streit. Das heißt, den soll angeblich dieses kleine tickende Gerät, was wir eben hatten, schlichten. Vielleicht verrate ich vorher gerade schon mal, dass das Gerät Metronom heißt. Erfunden von einem gewissen Johann Nepomuk Melzel. Das war vor fast 200 Jahren. Kakadu-Reporter Sören Schrader erklärt uns jetzt, wozu das Ticken eigentlich gut ist und warum es sogar Streit verhindert. Dafür brauchen wir aber gerade noch mal ein bisschen Zoff und der kommt hier.
Langsamer, spiel doch langsamer.
Spiel ich doch.
Spiel doch langsamer.
Spiel ich doch.
Machst du nicht.
Mach ich doch.
Nein.
Mach ich doch.
Machst du nicht.
Dieser Streit muss nicht sein, denn es gibt doch Melzels Metronom für alle, die sich übers Tempo nicht mehr streiten wollen.
So könnte sich ein Werbespot für ein Gerät anhören, welches Johann Nepomuk Melzel 1815 auf den Markt brachte. Ein Zeitmesser, mit dem man ein exaktes Tempo bestimmen und dazu spielen kann. Von ganz langsam bis ganz schnell. Dass Musiker ein solches Gerät dringend brauchen, erfuhr Melzel durch den berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven, für den er auch schon Hörrohre gebaut hatte.
Alle wollen Werke von mir. Alle fragen nach neuen Kompositionen, aber ich finde ja kaum Zeit zum Schreiben. Und dazu noch alle diese Klavierschüler. Melzel, ich kann Ihnen sagen, das Unterrichten ist mir verleidet.
Ja, aber was ist nun mit diesen Kompositionen, die Sie mir versprochen haben?
Laut spielen, das können Sie, diese Schüler. Aber sonst können Sie nichts, gar nichts. Meinen Sie, diesen fähig ein Tempo zu halten? Gefühl für die Vitalität eines solchen Stückes zu entwickeln? Mitnichten. Ich muss pausenlos predigen, zu schnell, zu langsam, schneller, langsamer.
Und was nun die Komposition betrifft?
Erfinden Sie zuerst etwas Gescheites, ein Taktgerät. Eine Maschine, die regelmäßig in einem bestimmten Tempo schlägt oder hämmert oder sowas. Eine automatische Pauke, das wäre vernünftig.
Melzel sah so ein Taktgerät in der Amsterdamer Werkstatt des Handwerkers und Erfinders Dietrich Nikolaus Winkel. Er klaute dessen Idee, packte sie in ein pyramidenförmiges Gehäuse, versah sie mit einer Skala und ließ sie sich 1816 als Melzels Metronom patentieren.
Das Metronom ist unten breit und wird nach oben immer spitzer, aber es läuft nicht ganz spitz zu, sondern ist oben abgeflacht. Darin ist ein Eisenstab mit unten einem Gewicht dran und an dem Eisenstab ist so ein kleines Metallding, das kann man da verschieben und da kann man die Schnelligkeit einstellen. Macht man das mit Teilding, was er auch Gewicht hat, nach ganz oben, so geht es ganz langsam. Macht man das Metallding unten hin, macht es tak, 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 weil dieses Metallding das Metronom wieder vor und das Metallding unten wieder zurückschwingen lässt und das ganz schnell.
Und so wurde es fortan möglich, das Tempo eines Musikstückes genau festzulegen, und zwar, indem die Taktschläge pro Minute gezählt werden. Stellt man also das Metronom auf Tempo 60, so schlägt es 60 Mal pro Minute und entspricht so dem Ticken des Sekundenzeigers einer Uhr. Vor der Erfindung des Metronoms war es kaum möglich, ein Musikstück so schnell zu spielen, wie es sich der Komponist vorgestellt hat. Zwar versuchten die Komponisten durch Bezeichnungen wie Adagio, langsam, ruhig, und Allegro, munter, fröhlich, oder Presto, schnell, geschwind, das Tempo anzugeben, doch diese waren nur relativ und ungenau, selbst wenn sie oft noch durch Zusätze wie con brio, mit Feuer, oder espressivo, ausdrucksvoll, ergänzt wurden. Wolfgang Amadeus Mozart hat sich darüber mal lustig gemacht, indem er über die Noten eines Flötenquartetts schrieb: Allegretto grazioso, ma non troppo presto, però non troppo adagio. Così, così, con molto garbo et espressione. Was so viel heißt wie mäßig schnell und lieblich, aber nicht zu schnell, jedoch nicht zu langsam. So mittel, mit viel Anmut und Ausdruck. Ziemlich kompliziert. Da war es doch sehr gut, dass es endlich Melzels Metronom gab, was übrigens auch sehr praktisch zum Üben eines Instrumentes ist, wie Felipa weiß.
Ich stelle mir ein nicht so schnelles Tempo ein, in dem ich gut spielen kann, und dann versuche ich's. Und wenn es mir zu schnell oder zu langsam ist, dann stelle ich es jetzt noch ein bisschen runter und dann versuche ich mich zu steigern. Und irgendwann schaffe ich es dann auf mein Lieblingstempo, sage ich jetzt mal, also auf das Tempo, auf das ich es schaffen will. Und dann denke ich, okay, jetzt probieren wir das nochmal.
Wobei das mit dem Lieblingstempo so eine Sache ist. Denn die Komponisten wollten mit ihrer genauen Tempoangabe ja erreichen, dass die Musiker das Tempo spielen, das sie, die Komponisten, vorgeben. Wobei es auch Musiker gibt, die glauben, dass nicht jeder Schlag des Metronoms, sondern nur jeder zweite Schlag, das heißt eine Hin- und Herbewegung des Pendels, ausschlaggebend für das Tempo ist. Weshalb sie das Rondo alla Turca von Mozart nicht so, sondern so spielen würden. Dem ungarischen Komponisten György Ligeti konnte das bei seinem Stück Poème Symphonique ziemlich egal sein. Denn hier wird das Metronom selbst zum Musikinstrument. Ligeti lässt in diesem Stück 100 Metronome auf eine Bühne stellen, die von 10 Musikern möglichst gleichzeitig in Bewegung gesetzt werden, dann aber unterschiedliche Tempi spielen. Das Stück ist zu Ende, wenn das letzte Metronom aufgehört hat zu schlagen. Ziemlich schräge Idee. Aber wenn man länger zuhört, dann wird das Zusammenspiel der Metronome doch zu einer ganz eigenen Art von Musik. Naja, der gute Melzel hätte sicher nicht gedacht, dass sein Metronom mal der Star eines Konzerts werden würde und er selbst sogar einen Kanon komponiert bekommt.
Ta 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 ta
Das ist der Mälzel-Kanon, von dem man lange glaubte, Beethoven habe ihn geschrieben. Allerdings weiß man heute, dass es Anton Schindler war, sein Sekretär, der einfach ein Motiv aus der 8. Sinfonie von Beethoven für seinen Kanon verwendet hat. So leben Sie denn wohl, lieber Mälzel. Ihrem Metronom ist zu danken, dass wir uns heute nicht mehr über das Tempo zu streiten brauchen.
Übe doch langsamer, Tempo 72 zum Üben.
Nein, da steht aber 96 drüber.
Langsamer, 72.
Wieso denn?
Ein kleiner Kasten, der das Tempo vorgibt. Sören Schrader hat uns hier im Kakadu das Metronom erklärt.
Hallo?
Manchmal spielen Kakadu und ich, dass wir Superhelden sind. So ein Superheld hat es auch nicht leicht.
Der fünfarmige Schlabberwurm ist direkt hinter uns. Was uns bleibt, ist nur die Flucht, Supertiger.
Oh nein, er hat alle Fluchtwege abgeschnitten, Supervogel. Wir können nur über diesen Felsen entfliehen.
Wir müssen es riskieren, Supertiger. Aber der Weg ist schmal und gefährlich. Wenn du daneben trittst, fällst du in die Tiefe.
Oh wei. Ich laufe ganz vorsichtig, Supervogel. Ein Schritt und noch ein Schritt.
Halt, Supertiger! Nicht drauftreten!
Was ist? Ein loser Stein?
Nein! Ein Furzkissen!
Der fünfarmige Schlabberwurm. Vielleicht auch ein Fall für einen Ritter. Die sind ja so eine Art Superhelden gewesen von früher, kann man sagen. Wobei, nicht jeder Ritter hat gegen fiese Schurken gekämpft oder überhaupt gekämpft. Ritter Köchel zum Beispiel, der besaß nicht mal ein Pferd. Und mit Schwertern oder Rüstungen hatte er es jetzt auch nicht so. Seine Abenteuer, die fanden mehr in Bibliotheken und Archiven statt. Ruhmreich ist er trotzdem gewesen, noch heute wird sein Name eigentlich täglich im Radio genannt. Was Ritter Köchel für eine Heldentat vollbracht hat, das erzählt uns jetzt Katrin Giese.
Manchmal räume ich gerne auf, aber in den meisten Fällen nicht. Man freut sich zwar danach, wenn es aufgeräumt ist, aber das Aufräumen an sich macht nicht so Spaß. Ich finde, man braucht nicht wirklich Ordnung, weil meistens weiß man, dass du das ist. Also bei mir ist das so der Fall.
Geht es euch auch so wie Lilly? Räumt ihr gern auf? Wie behaltet ihr den Überblick über eure Schulbücher, Spielsachen, über Hefte, Stifte, Muschelsammlungen und seltene Fundstücke? Vergebt ihr vielleicht den besonders wichtigen Dingen Nummern? Bestimmt nicht. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Musikstücke Nummern tragen? Im Radio klingt das dann so.
Wir hörten zwei Sätze aus Beethovens Violinsonate C-Moll Opus 30.
Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Robert Schumann verabreichten ihren Werken sogenannte Opuszahlen. Opus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ganz einfach Werk. Hätten sie das damals nicht getan, wäre ihnen der Überblick über ihre zahlreichen Etüden, Sonaten oder Sinfonien abhanden gekommen. Bei Wolfgang Amadeus Mozart hat das Nummerieren ein anderer gemacht, nämlich Ludwig Ritter von Köchel. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Ritter.
Vielleicht war es ja früher ein Ritter, der gerne Musik gehört hat.
Vielleicht war es auch ein Ritter, der selbst gerne Musik gemacht hat.
Vielleicht war es ein Minnesänger.
Vielleicht war es ja auch ein Mensch, der einfach Rittermusik gemacht hat oder so.
Nein, ein Musiker war Ludwig Ritter von Köchel nicht. Dafür aber sehr vielseitig interessiert. Der Österreicher war Jurist, Naturwissenschaftler und Lehrer. Und zwar für die Kinder des österreichischen Erzherzogs Karl. Dabei war er sehr erfolgreich, verdiente viel Geld damit und bekam den Ehrentitel eines Ritters verliehen. Mit dem Geld machte er erst einmal ein paar Forschungsreisen und sammelte seltene Mineralien. Als er damit fertig war, widmete er sich seiner nächsten Leidenschaft, der Musik Mozarts. Mit eifrigem Forschergeist sammelte Köchel alle Musikstücke, die Mozart komponiert hatte. Und weil das bisher niemand vor ihm gemacht hatte, war es nicht so einfach, alle Stücke zu finden. Da braucht man mehr als nur gute Nerven.
Ich denke, man müsste dafür viel Geld investieren, weil er muss ja auch irgendwo hinreisen.
Also man muss Geduld haben und man darf nicht seekrank sein, wenn man zum Beispiel um die Welt fahren will mit einem Schiff und so.
Ich glaube, man muss sich auch wirklich für dieses Thema interessieren, weil sonst hat man ja auch eigentlich keinen Spaß dran. Und dann hat man auch keine Geduld mehr, wenn man keinen Spaß hat dabei.
Braucht auch sehr viel Zeit dafür, weil es dauert eben ja sehr lange. Ich finde, er muss auch Selbstbewusstsein haben. Weil wenn er meinetwegen kein Selbstbewusstsein hat, dann kann er auch einfach mal aufgeben und sagt, oh nee, das ist mir jetzt viel zu viel. Und wenn er Selbstbewusstsein hat, sagt er sich, ich muss weitermachen. Naja, das ist ziemlich anstrengend jetzt, aber ich muss trotzdem weitermachen, weil ich will es ja auch schaffen.
Köchel-Verzeichnis 217 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Etwa 70 Jahre nach dem Tod von Wolfgang Amadeus Mozart, das war 1862, beendete der fleißige Herr von Köchel das Verzeichnis aller Mozartwerke. Auf 551 Seiten aufgelistet waren sämtliche Musikstücke des ehemaligen Wunderkinds Mozart. Insgesamt 626 Kompositionen in chronologischer Reihenfolge, also zeitlich geordnet. Das erste Stück, das Mozart als kleiner Junge komponiert hatte, ein Menuett, das bekam die Nummer 1. Und die Klaviersonate Nummer 11, A-Dur, bekam zum Beispiel die Nummer 331. Der letzte Satz, Alla Turca, der türkische Marsch, ist schon fast ein Mozartscher Ohrwurm. Wie ein spannendes Abenteuerbuch liest sich das Köchel-Verzeichnis ehrlich gesagt nicht. In der Berliner Staatsbibliothek habe ich mir zusammen mit dem Musikwissenschaftler Roland Schmidt-Hensel das Köchel-Verzeichnis näher angeschaut.
Und wenn man das Titelblatt sieht, dann versteht man auch, warum es heute immer Köchel-Verzeichnis heißt. Denn der offizielle Titel lautet Chronologisch-Thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadei Mozarts, nebst Angabe der verloren gegangenen, unvollendeten, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen desselben.
Bei diesem langen Titel ist es also kein Wunder, dass es heute kurz Köchel-Verzeichnis genannt wird. Das bedeuten auch die beiden Buchstaben K für Köchel und V für Verzeichnis. Sie stehen bei Mozarts Kompositionen immer neben der jeweiligen Nummer.
Na, wir schlagen es mal der kleinen Nachtmusik auf. Köchel-Verzeichnis 525. Dann sehen wir hier erstens natürlich den Titel, die Besetzung. Also es ist für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass. Das muss man schon mal wissen. Also wenn man keinen Kontrabass hat, kann man es nicht spielen. Dann sollte man eins der Streichquintette nehmen. Wir haben hier die Angabe, wann es komponiert wurde, nämlich am 10. August 1787 in Wien. Und dann haben wir hier eine Auflistung der verschiedenen Sätze des Werkes, und zwar immer mit den ersten Takten, so mal, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann.
Am Ende der langen Liste steht das Requiem mit der Nummer 626. Es ist Mozarts letzte Komposition. Ein unvollendetes Musikstück und sehr, sehr traurig. Ludwig Ritter von Köchel hat sich mit seinem Verzeichnis für die Musikwelt sehr verdient gemacht. Es war nicht nur schwierig, alle Werke Mozarts im Original aufzufinden, sie waren in vielen Ländern Europas verstreut. Der geniale Komponist hat einfach auch sehr, sehr viele Stücke komponiert, fast wie am Fließband. Allein unter der Bezeichnung Sinfonie in D-Dur gibt es mehr als 20 Werke zur Auswahl. Da hat Herr von Köchel den Überblick behalten und ganz einfach Ordnung gemacht.
Ludwig Ritter von Köchel hat Ordnung in das Werk von Wolfgang Amadeus Mozart gebracht. Kakadu-Reporterin Katrin Giese hat uns berichtet, wie er dabei vorgegangen ist. Ja, ich bräuchte auch mal so einen Ritter, ne, der bei mir zu Hause durchsortiert, vielleicht auch mal meine Socken nummeriert. Ja, okay, ich gebe es zu, die besitzen jetzt nicht so eine große Bedeutung wie die Kompositionen von Mozart. Morgen, da ist Kakadu-Quasseltag und da sind wir schwer beschäftigt. Wir müssen die Welt retten. Das ist dringend nötig, denn wenn man die Kakadu-Nachrichten hört, kann man ja schon das Gefühl bekommen, es gibt viele große Probleme. Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, Menschen, die zu wenig Geld für ihre Arbeit bekommen, Kinder, die deswegen arm sind und dann der ganze Streit, den es gibt. Das kann einem ordentlich zu schaffen machen, auch wenn es natürlich viel Schönes gibt, über das man sich auch freuen kann. Aber was macht man mit den Problemen? Können wir mithelfen, die zu lösen? Das lassen wir uns morgen erklären, denn ich habe Weltretter im Studio. Die haben viele Ideen, wie wir sogar bei uns zu Hause dafür sorgen können, dass es der Welt besser geht. Jetzt geht's hier im Deutschlandradio Kultur gleich mit der Musiksendung Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin.